Wieder können wir um Mitternacht nur sagen, liebes neues Jahr, jetzt mach mal deinem Namen Ehre, mach mal neu, mach mal Ende mit Pandemie. Hart getroffen hat die auch im zweiten Jahr ja die Kultur. Aber was macht das mit uns, diese dauerhafte Erfahrung von Ungewissheit? Was macht es mit der Kulturszene? Wo stehen die Künstler und Kreativen am Ende des zweiten Pandemiejahres? Unsere Inforadio Kulturredaktion hat sich bei verschiedenen Akteuren umgehört. Fangen wir mal mit denen an, die wohl am meisten gelitten haben und gerade wieder leiden, die Leute in der Konzertbranche. Kulturreporter Simon Brauer hat mit zwei Veranstaltern darüber geredet, wo sie herkommen soll nach so viel abgesagten Tourneen und verlegten Konzerten, die gute Laune.
Heute hab ich gute Laune, Laune. Heute ist ein schöner Tag.
Helge Schneider war einer der ersten, der in diesem Sommer wieder auf die Bühne durfte, um vor echtem Publikum zu spielen. Beim großen Radio 1 Abend in der Berliner Waldbühne. Insgesamt 10 Live-Acts hatte die RBB-Hörfunkwelle eingeladen. Organisiert wurde das Ganze von Semmel Concerts, einem der größten Konzertveranstalter Deutschlands. Für Gründer und Geschäftsführer Dieter Semmelmann war dieses zweite Corona-Jahr nicht ganz so schlimm wie das erste, aber immer noch schlimm genug.
Gefühlt ist man mittlerweile in so einem Trott drin von Inzidenzzahlen, jeden Morgen sich anhören, planen, verlegen, absagen. Es ist mittlerweile auch schon etwas Routine geworden, aber es ist natürlich eine sehr, sehr unbefriedigende Situation für uns Veranstalter.
Über 70% Umsatzeinbußen im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie muss Semmelmann verkraften. Bis zum Sommer waren alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kurzarbeit. Nur im September und Oktober konnten 2 Tourneen bundesweit durchgezogen werden. Über die Runden gekommen ist seine Firma auch dank der vielen staatlichen Fördermittel.
Aktuell ist es sehr hilfreich, aber wir sehnen uns wirklich danach, dass wir auch wieder mit unserem Publikum dann unser Geld verdienen können, unsere Musiker, unsere Künstler von den Einnahmen des Publikums bezahlen dürfen. Und wir sind trotzdem aber sehr dankbar, dass wir hier auch Unterstützung erfahren haben.
Finanzielle Unterstützung gab es auch für den Zigzag Jazz Club in Berlin-Friedenau. Den kleinen Laden, mehrfach ausgezeichnet für sein hochwertiges Live-Musikprogramm, haben aber nicht nur die staatlichen Hilfen gerettet, sagt Willi Hunz, einer der beiden Geschäftsführer.
Das Wunderschöne ist auch, dass wir ein super, super Publikum haben. Und die haben uns nahezu wöchentlich angerufen und hat gesagt, wie geht's, kommt ihr über die Runden? Eure Kontonummer haben wir ja, wir überweisen nochmal. Also die haben Tatsache in der Zeit, wo hier absolut zu war, haben die monatlich Geld überwiesen. Das ist sehr, sehr bewegend. Also wir haben gemerkt, dass das Publikum das total vermisst hat. Wir haben es ja auch vermisst. Und die Musiker haben es auch vermisst. Selbst mit den Einschränkungen, es hat unglaublich Spaß gemacht.
Was sowohl Hunz als auch Großveranstalter Semmelmann in diesem Jahr am meisten geärgert hat, waren die kurzfristigen Corona-Verordnungen und Veränderungen. Mit einem Schlag waren alle Planungen dahin. Der Blick in die Zukunft ist deshalb nur bedingt optimistisch. Ein Ende der Pandemie ist momentan noch nicht in Sicht.
Die Konzertbranche am Ende des zweiten Corona-Jahres. Ein Bericht war das von Kulturreporter Simon Brauer. Heftig getroffen hat es auch die Privattheater. Fast um 1,5 Jahre musste die Komödie in Berlin ihre millionenteure Produktion Mord im Orient Express verschieben, bis sie endlich Premiere feiern konnte im Sommer dieses Jahres. Wie ist die Stimmung jetzt zum Jahresende? Umgehört dort hat sich unsere Theaterkritikerin Ute Büsing.
Der Chef der Komödie im Schillertheater Martin Wölfer ist ein geduldiger, langmütiger Mensch. Doch die Corona-Pandemie hat auch die Grundfesten seines Theaterglaubens und vor allem seine Planungssicherheit ins Wanken gebracht.
Es sind ja sowieso einige Theatergesetze vollkommen außer Kraft gesetzt. Keine Vorstellung darf jemals ausfallen. Der Vorhang muss immer hochgehen. Das ist ja völlig torpediert worden durch die Corona-Zeit. Und insofern sind wir im Augenblick eher froh, überhaupt spielen zu können, als dass wir jetzt von vollen Häusern reden.
Seit der Wiedereröffnung im Sommer nach dem letzten Lockdown kann die Komödie im Schillertheater nur 560 der 1050 Plätze nutzen. So ist Martin Wölfer froh, dass er bisher auf Corona-Hilfsprogramme zurückgreifen konnte und das auch weiterhin tun kann.
Also es gab ja im Laufe der Zeit verschiedene Corona-Hilfen. Erst sehr schnell war ja zum Glück das Land Berlin, dann wurde irgendwann der Bund eingeschaltet, dann gab es Neustart Kultur und dann im Endeffekt gibt es auch einen größeren Fonds, der eben dafür da ist, dass die Institutionen, die von Corona langfristig betroffen sind, sozusagen immer wieder Geld kriegen.
Ausgenommen von der Corona-Bezuschussung war aber die Erfolgsproduktion Mord im Orient-Express, die im nächsten Frühjahr mit 1000 Plätzen Kapazität wieder aufgenommen werden soll. Ohne weitere Corona-Hilfen kann es mittelfristig kein Überleben für das Privattheater geben, stellt Martin Wölfer klar. Auf ihn und seine Belegschaft kommt ein weiteres Problem zu. Der Neubau der Komödie am Kudamm verzögert sich bis 2024. Ab Ende nächsten Jahres braucht das Unterhaltungstheater also ein neues Übergangsquartier, weil dann die Komische Oper ins Schillertheater ausweicht. Im Gespräch dafür ist das Theater des Westens.
Die Corona-Bilanz des Privattheaters Komödie im Schillertheater, Ute Büsing berichtete. Die Pandemie hat noch einmal gezeigt, wie wichtig die öffentliche Hand bei der Finanzierung der Kultur in Deutschland ist. Neustart Kultur, ein milliardenschweres Rettungs- und Zukunftsprogramm für den Kultur- und Medienbereich. Profitiert davon hat unter anderem die Berliner Opernkompanie Novoflot und ihr Projekt, die 10. Sinfonie Remix, zum verspäteten Beethoven-Jubiläum in diesem Jahr lieferte auch die ganz besondere Lockdown-konforme Feier. Kulturreporterin Barbara Wiegand.
Berlin, das Haus der Statistik Anfang Dezember. Die Werkstatträume im Inneren, der Hof, sind erfüllt von den Klängen von Beethovens 10. à la Novoflot. Denn ausgehend von Originalfragmenten später Streichquartette haben Novoflot Beethovens Werk auf ihre Weise vollendet. Und nach der 9. als letzte vom Meister selbst vollendete Sinfonie die 10. präsentiert. In der Kölner Philharmonie, im Berliner Admiralspalast noch live gespielt, konnte man im Haus der Statistik einen Remix dieser Aufführungen hören. Unter anderem via Smartphone-App. Dazu gab es Videoprojektionen, live gespielte Schlagzeug- und Bassimprovisationen als begehbare Installation unter 2G+-Bedingungen.
Da uns das nicht so interessiert hat, die 50.000. Digitalvariante zu machen, die an Opernhäusern lief oder auch in Theatern, wo mehr oder weniger einfach nur die Kamera draufgehalten wurde und das ja so eine Art Alibi-Veranstaltung für Theaterhäuser gewesen ist, haben wir uns überlegt, eine sogenannte Hybridform zu suchen, wo wir einen öffentlichen Stream kombiniert haben mit Live-Elementen, Videos im öffentlichen Raum und so weiter und so fort.
Sagt Sven Holm, Mitbegründer der 2002 entstandenen Opernkompanie. Digital-Hybrid nennt er dies mit Neustartmitteln geförderte Projekt, das am Ende einer Reihe von Beethoven-Erkundungen steht. Irgendwo zwischen Oper, Performance, Konzert gelegen. Die während Corona gemachten Erfahrungen werden in künftige Vorhaben einfließen. Etwa in ein für 2022 geplantes Projekt, das unter anderem mit Mitteln aus dem Bundesförderprogramm Neustart realisiert werden soll. Nochmals Sven Holm.
Das hat den Titel Alles offen, sinnigerweise in Zeiten der Pandemie und bezieht sich auf eine Rückbesinnung auf den Geist des Chores eigentlich. Also was macht der Chor eigentlich mit uns? Inwieweit kommt der Chor überhaupt noch zusammen? Darf der Chor noch zusammen sprechen? Natürlich ist das metaphorisch gemeint. Wo ist der Chor unserer Gesellschaft geblieben? Also was sagt eigentlich der Chor in Zeiten der Pandemie? Menschen dürfen nicht wirklich zusammenkommen, aber Menschen driften auch auseinander. Und das Ganze soll dann immer an Örtlichkeiten stattfinden, die Corona-bedingt entweder schließen mussten oder besonders gelitten haben oder zwischenvermieten müssen oder so.
Das Beethoven-Projekt der Berliner Opernkompanie Novoflot unterstützt aus Mitteln des Neustart-Kulturprogramms. Fleißig eingepaukt in den letzten beiden Jahren haben wir neue Pandemie-Vokabeln und ein Wort darf da neben Hospitalisierungsinzidenz, Virusvariantengebiet und Genesenenstatus natürlich nicht fehlen, die Solo-Selbstständigen. Und wie haben die Jahr 2 der Pandemie überlebt? Das hat Kulturreporter Hans Ackermann einen in Berlin lebenden bekannten Cellisten gefragt. Und das hat er, Isang Enders, nämlich ihm geantwortet.
Erstaunlicherweise bin ich, nachdem ich ein Jahr lang gar nicht von zu Hause weg bin, ein Jahr lang überhaupt nicht gespielt habe, seit März nur noch unterwegs gewesen. Also ein extremes Kontrastprogramm. Musik
Mit rund 60 Konzerten, größtenteils im Ausland, hat Isang Enders sein berufliches Überleben im zweiten Jahr der Pandemie sichern können. Seine Konzerte in Japan und Südkorea waren dabei mit einer zweiwöchigen Quarantäne verbunden, die er in speziellen Hotels absolvieren musste.
Dort wird das Zimmer versiegelt und das Zimmer darf man nicht verlassen. Es wird auch nicht gereinigt in den zwei Wochen. Man sieht wirklich niemanden. Das Essen wird vor die Tür gestellt. Ein extremer Aufwand, hat viele Entbehrungen mit sich gebracht, um dann ein paar Konzerte in Asien zu spielen. Also wie groß muss die Not sein, dass man das durchmacht?
4 Wochen sei er im Sommer von seiner Frau und dem kleinen Sohn getrennt gewesen. Andere Kollegen hätten fast 3 Monate in Asien zugebracht.
Die Situation hat es erfordert, weil hier in Europa zu bestimmten Zeiten die Konzerte so auf Null gefahren wurden, dass es eigentlich nicht mehr anders ging, wohingegen in den abgeschotteteren Ländern, also nehmen wir jetzt mal Asien, die Konzerte weiterhin das ganze Jahr durch stattgefunden haben. Also es wurden nie Konzerte abgesagt.
Nicht alle selbstständigen Musikerinnen und Musiker haben die Möglichkeiten, die Isang Enders nutzen konnte, aber auch nutzen musste. Insgesamt zieht Isang Enders im zweiten Jahr der Pandemie für sich selbst eine positive Corona-Bilanz, auch dank eines funktionierenden staatlichen Fördersystems. Freunde und Kollegen hätten ihm ebenfalls von guten Erfahrungen berichtet, etwa wenn städtische Orchester häufiger als vor der Pandemie freischaffende Musikerinnen und Musiker als Aushilfen engagiert und damit ganz praktische Hilfe geleistet hätten.
Die Orchester selber haben natürlich auch gemerkt, dass sie so sehr angewiesen sind auf diese Solo-Selbstständigen, weil wir doch einen extrem großen Teil ausmachen von diesem gesamten Markt. Und weil wir aber immer nur irgendwo so ganz kurz sind, bekommt keiner so richtig mit, wie es uns eigentlich geht.
Der Berliner Cellist Isang Enders, unser Kulturreporter Hans Ackermann, hat ihn befragt. Dass Corona die Kultur besonders stark trifft, liegt ja vor allem daran, dass die so häufig am besonderen Ort, also am Kulturort stattfindet. Konzertsaal, Museum, Galerie, da müssen wir ja uns erst mal hinbegeben. Anders schaut's aus in der Spielekultur, in der Games-Branche. Gegamed wird ja meistens zu Hause vom Bildschirm, also müsste diese Sparte doch auch bis jetzt ganz gut durch die Pandemie gekommen sein, oder? Inforadio Kulturreporter Jakob Bauer.
Ja, grundsätzlich hat dieser Kulturbereich weniger Probleme gehabt, sagt Linda Kruse, Vorstandsmitglied im Game, dem Verband der Gamesbranche in Deutschland.
Also ich glaube, man konnte gerade am Anfang, hat man ja gemerkt, man konnte nichts anderes machen. Da sind die Umsätze schon mal nach oben gegangen, ich glaube, ein bisschen über 20%. Weil natürlich wir eine der wenigen Vergnügungen waren, die man noch kontaktlos und gefahrenlos halt unternehmen konnte.
Und auch in diesem Jahr sind die Umsätze nochmal gestiegen, sagt Linda Kruse, die selbst mit ihrer Firma Lernspiele entwickelt. Zu Zeiten von Homeschooling gab es auch hier eine größere Nachfrage.
Was uns natürlich halt auch gefreut hat, nicht weil vielleicht ein bisschen mehr Umsatz angekommen ist, sondern vor allen Dingen, weil wir da halt eine totale Chance auch drin sehen, dass die Schulen halt vielleicht jetzt so einen Schritt mehr in die Digitalisierung gemacht haben.
Ein Effekt, der allerdings relativ schnell verpufft, seit die Schulen wieder offen sind, ist die Nachfrage auch wieder gesunken. Und die klassischen Homeoffice-Probleme hat die Games-Branche natürlich auch. Felix Günther ist Dozent an der Games Academy in Berlin. Er beschreibt die besonderen Herausforderungen für Entwickler so.
Jetzt ist es besonders wichtig am Anfang einer Produktion, dass die Vision richtig sitzt zwischen den Leuten. Und hier greift es dann halt tatsächlich, dass eine schnelle Kommunikation einfach persönlich ein bisschen besser funktioniert. Was wir hier also beobachten konnten, ist, dass vor allem Großproduktionen auch häufiger verschoben wurden in diesem Jahr. Da die persönliche Komponente weggefallen ist, die Kommunikation ineffizienter geworden ist.
Bei der Ausbildung des Entwicklernachwuchs an der Berliner Games Academy läuft es hingegen gut. Dort begreift man die Pandemie auch als Chance, hybrid als Zukunftsmodell. Das soziale Miteinander muss dabei natürlich trotzdem gewährleistet sein. Felix Günther erzählt, dass Schüler und Dozenten auch außerhalb des Unterrichts Zeit beim gemeinsamen Spielen verbringen, von Online-Spieleabenden, die positiv eskaliert sind.
Da kommen halt Lacher zustande, da ist man bis 2 Uhr morgens nur am Feiern. Und Ich glaube, ohne die Pandemie hätte es in dieser Ausprägung das gar nicht gegeben.
Games sind für viele Menschen während der Pandemie eine Möglichkeit, kreative Energie freizusetzen, Frustrationen abzubauen, Kommunikation zu erhalten, sagt auch Linda Kruse vom Game-Verband.
Das Spiel ist ja das eine, aber dass ich halt mit anderen Leuten dieses Erlebnis gemeinsam haben kann und mich dann trotzdem ja auch zusätzlich noch drüber austauschen kann über meinen Alltag, da haben Spiele natürlich eine große Rolle gespielt, eben auch kulturell, dass man sich da wiedergefunden hat, auch wenn es nur digital ist.
Wie die Games-Branche bisher durch die Corona-Pandemie kam. Jakob Bauer hat's recherchiert. Es war und blieb ein schwieriges Jahr, dieses zweite Pandemiejahr für die Kultur. Und den langen Atem werden wir auch weiterhin brauchen. Umso wichtiger vielleicht die kleinen Hoffnungsschimmer, die auch unsere Corona-Kulturbilanz zutage gefördert hat. Schauen wir mal.
Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.